Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen
Lorenz.
Genau. Hallo Lorenz.
Hallo.
Nach nur 10.000 Monaten sind wir wieder da. Sollten wir gar nicht drüber sprechen. Wir einigen uns einfach darauf, Bugtales kommt dann, wenn meine Depression nicht ganz so schlimm ist. Also irgendwann immer mal so.
Qualität über Quantität.
Wir werden aber nie damit aufhören. Also von daher, manchmal dauert es etwas länger. Letzte Jahr ein bisschen Rocky Road. Aber da sind wir wieder. Inklusive Hundeschnarchen. Wir sind hier mit 3 Hunden im Raum. Es kann sein, dass dazwischen ein bisschen geschnarcht wird. Das sind dann nicht wir, sondern das sind dann die Hunde. Also nicht wundern. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Ich bin auch wieder in der Forschung, deswegen bin ich auch immer busy. Weißt du noch, ich weiß nicht, in einer Podcast-Folge hast du mich das, glaube ich, gefragt oder so. Und ich meinte, nee, Forschung, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und, vorstellen.
Ja, ich dachte so, ach komm, nee, das mache ich nur so. Und dann vor allem erstmal so, ja, mal Pilze, so. Und da kamen sofort die Entomologen, haben so ihre Haken in meinen Rücken geschlagen. Jasmin, wir brauchen dich hier.
Und das Krasse ist, du wusstest gar nicht, wie viel du weißt.
Das ist richtig. Ich dachte irgendwie, weil ich schon so lange draußen bin, dass ich das alles nicht mehr weiß und kann. Und habe gemerkt, ist gar nicht so. Und das war auch der Grund, warum dann Arbeitsgruppe kam, quasi so, ey, kannst du kommen? Und dann jetzt bin ich da und forsche an Kurzflügelkäfern.
Und was fasziniert dich am meisten an der Forschung an sich generell? Warum hat das jetzt doch wieder so viel Faszinationspotenzial?
Es ist einfach so geil nerdig. Also mich den ganzen Tag mit Leute, die Käfer lieben, über Käfer unterhalten, schon ziemlich geil. Und eben wieder dieses, ist halt, also Feldbiologin war ich ja. Bin ich jetzt wieder so einfach dieses draußen rumstiefeln, draußen Proben sammeln, Sachen, sich Forschungsprojekte ausdenken, was ich gerade mache. Also es ist schon geil. ist schon nett, muss man sagen. Und deswegen, ja, wird jetzt hier wieder rumgeforscht und ich laufe in Hamburg an verschiedenen Standorten, da will ich Käferdiversität erforschen und vergleichen und deswegen sieht man mich in Hamburg mit komischen Netzen und komischen Schläuchen hantieren. Das bin dann ich.
Das ist quasi krass, als du die Anfrage gekriegt hast, dieses 100-Seiten-Buch über Biodiversität zu machen quasi, als hätten die schon gewusst, was dich in deinen Forschungstrieb dann mal wieder umtreibt.
Ja, es war dann auch irgendwie klar, was ich forsche. Also ich konnte es mir aussuchen. Die haben gesagt, wäre schön, wenn du bei unserer Arbeitsgruppe dabei bist. Und ich so, ja, hätte ich auch voll Bock. Und ach, ist das schön, nett und so. Und dann war mir klar, dass ich da was zum Thema Biodiversität machen möchte. Mhm. Also das mache ich jetzt für die nächsten 1-2 Jahre. Dieses Projekt, mehr kann ich darüber noch nicht sagen. Über gelegte Käfereier reden wir nicht, aber wenn ich dann nächstes Jahr irgendwann Ergebnisse habe, dann kann ich darüber reden.
Also für die nächste Folge haben wir dann was.
Für die nächste Folge. Ja. Hm. Ja, und bei dir, Lorenz, gibt's da was Neues?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich die ersten Fördermittelanträge durchgekriegt.
Yay.
Also Drittmittel für meine Forschung. Aus verschiedenen Töpfen gibt es jetzt Geld, um ein paar kleinere Projekte zu starten. Das ist sehr aufregend.
Ja, das ist auch so ein Ding, womit ich mich jetzt befassen muss, weil ich für mein Projekt Förderung will. Mhm. Nicht viel, aber
Ohne geht's halt nicht.
Ja, ne? Das wäre ein bisschen teuer. Also meine Arbeitsgruppenleiterin, die meinte so, ja, das kriegen wir schon irgendwo her, das Geld, aber don't stress. Und ich stress mich natürlich. So, ist klar, ne? Also wenn sie sagt, stress dich nicht, stress mich natürlich trotzdem. Naja. Jetzt aber zum Podcast. Mhm. Soll ich anfangen?
Ja.
Ich hab eine hermausragende Geschichte.
Okay.
Das ist eine hermausragende Folge. Und zwar wollte ich dir von der Stachelmaus erzählen.
Stachelmaus.
Die Stachelmaus.
Okay.
Hast du schon mal gehört von der Stachelmaus?
Nee.
Okay, das ist, die Gattung heißt Acomys und das ist so eine Gruppe von Nagetieren. Also es ist jetzt nicht nur eine Art, es gibt mehrere Arten. Und hast du eine Idee, warum die Stachelmaus heißen könnte? Ist relativ easy. Ja, sie ist stachelig halt.
So vom Fell her, oder wie?
Ja, das hat so ein bisschen, also Igelstacheln, ne?
Ja.
Das sind ja auch so verklebte Haare, tatsächlich.
Okay.
Und Stachelmäuse, die stachelmäßigen Dinger da sind auch so ein bisschen so. Also wenn man die streichelt, ist nicht so kuschelig. Nicht wie Humboldt.
Aber sie sieht sonst aus wie eine normale Maus oder sieht
ganz
auch ein
normale
bisschen
Maus,
aus wie ein
ja.
Igel?
Nee, es sieht aus wie eine Maus.
Okay.
Es gibt da so 20 bekannte Arten und die hat ziemlich krasse Eigenschaften.
Wo kommt die vor?
Die verschiedenen Lebensräumen, also so ein bisschen trocken, felsige Landschaften okay. und Strauchland ist so deren Ding von Afrika, zwischen Afrika und Nahen Osten so in, dem, okay. in der Region. Und okay.
Bald auch hier vermutlich.
Bitte?
Bald auch hier.
Ja, ja wegen Klimawandel, ne? Ja. ja. Bald sitzen wir hier auf Kamelen. Nee, aber die Mäuse, die haben sich ziemlich gut angepasst an diese harten Bedingungen. Die haben echt, die haben kranke Mechanismen. So. Also wirklich, wo ich so denke, wieso? Mhm. Ja, ein bisschen eklig auch. Okay. Aber dafür sind wir bekannt. So, also erstmal sind sie erstmal zum Aus an sich, die sind halt so wirklich so mäusetypisch, so omnivor und essen ziemlich viel Samen, Früchte, Insekten, alles Mögliche, ja. Sie sind nachtaktiv, sicher ist sicher. Und ja, in Gefangenschaft leben die so 5 Jahre ungefähr. Also was ziemlich lang ist für so ein Nagetier, weil ja. die meisten Mäuse so, die werden da so 1-2 Jahre alt, so, aber die schaffen 5 und leben in großen Kolonien, also sind da so im Gegensatz zu mir sehr sozial und können gut klettern. So. Ja, und jetzt ist die Sache. Es gibt so, also ich komme auf diese Geschichte, weil ich ein Cell Paper gelesen habe, ja, und das verlinke ich auch natürlich auch noch in den Shownotes. Und die haben sehr interessante Verteidigungsmechanismen. Lorenz, hast du schon mal von Autotomie gehört?
Nee.
Nee? Das kennst du aber bei Eidechsen.
Ach so, Schwanz abwerfen.
Genau. Ja, sie haben die Stachelmäuse haben auch die Fähigkeit, bei so Bedrohung den Schwanz selbst zu amputieren. Ja, okay. Was natürlich so krass ist. Also Tiere machen das, das kennt man eigentlich eher so von Reptilien oder auch von Weberknechten, die können auch das Bein abwerfen, also an gezielten, wie so Sollbruchstellen, ja. werfen die es ab, damit der Beutegreifer dann damit beschäftigt ist, das Raubtier und man selbst sich aus dem Staub machen kann. Und ja, das gibt da jetzt an den Schwänzen der Stachelmäuse so ganz spezifische Bruchpunkte. Ja. Mhm. Und das sind so Bereiche, die relativ empfindlich sind, strukturell schwach. Ja, also, und das heißt, das Bindegewebe zum Beispiel ist zwischen den Wirbeln, also die da so verbunden sind, ist recht dünn, nicht so stabil. Mhm. Ja, so dass, ja. Dass man dann so einen sauberen Bruch während der Autotomie machen kann. Und wenn jetzt also so ein Raubtier den Schwanz ergreift, reagiert die Maus damit, dass sie die Muskeln um diese lose verbundenen Bruchpunkte zusammenzieht, so, und dieser Druck, der dadurch da ausgeübt wird auf diese Stelle, führt dazu, dass der Schwanz abreißt, und zwar genau in den Bruchpunkten, und dann kann die Maus weglaufen. Und dieses Zusammenziehen der Muskeln dort hilft natürlich auch dabei, die Blutgefäße dort zusammenzuziehen an der Stelle. Das ja. hilft ja nichts, wenn du Schwanz abgeworfen hast, dann verblutest du. Ja. So, das heißt, der Blutverlust wird minimiert und auch weitere Verletzungen. Es reduziert dann halt die Gefahr einfach so. Mhm. Und was natürlich spannend ist jetzt, die Zellen, die sich so um diese Bruchstelle herum befinden, spielen eine entscheidende Rolle, nämlich die Bindegewebszellen dort sind so organisiert, dass sie so um diesen Bruch herum sich wieder teilen können und den Heilungsprozess dann auch fördern. Mhm. Ja, dadurch. Also sie sind speziell auch darauf ausgerichtet, dass da mal was abfällt. Mhm. Aber die Stachelmaus kann nicht nur ihren Schwanz abwerfen.
Okay.
Die ist da relativ. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Mensch, die ist ganz schön modular aufgebaut. So, ja. so eine Ikea-Möbel. Und das finde ich ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Sie kann nämlich auch Haut abwerfen.
Warum?
So, das heißt, das Beutetier packt das da so. Okay. Und es kann dann die Haut an diesen Stellen, Teile der Haut, abwerfen. Und ist darunter dann wirklich wie gehäutet einfach. Und kann sogar diese abgeworfene Haut, ohne dass sich Narben bilden, mit echtem Hautgewebe wieder regenerieren. Es gibt kein Säugetier, das sowas kann.
Krass, aber das heißt, es wird von einem Beutetier quasi zum Beispiel gekrallt oder festgebissen, aber nur in der obersten Hautschicht und dann löst die Haut ab und die Maus kann entkommen.
Ja, es ist also die ganze Hautschicht, Haut löst sich ab, jetzt nicht nur die.
Vom ganzen Tier?
Ja, also ein Stück davon. Ja. Also je nachdem, ja, wo halt.
Ja.
So kann sich so ein ganzes Teil, es sieht dann wirklich aus wie gehäutet einfach.
Eine Nacktmaus.
Ja, ist halt eklig. So, ja, und also die kann diese Haut wieder nachwachsen lassen, erzähle ich gleich noch. Und kann auch den Schwanz wieder nachwachsen lassen. Also die hat einfach diese krasse regenerative Fähigkeiten, irgendwie verschiedene Zelltypen zu aktivieren. Zum Beispiel wie jetzt beim Schwanz, die um die Verletzungsstelle, die wieder so eine Dedifferenzierung durchmachen. Also Zellen, die dort schon differenziert sind. Ja, du sagst ja, die anderen wissen es vielleicht nicht. So. Zellen, die dort also schon festgelegt sind, so ich bin eine Hautzelle der oberen Hautschicht, kann man sagen, okay, du gehst das nochmal zurück ins Teenager-Stadium, entscheidest dich nochmal neu. Das ist wie so, wenn du sagst, du hast eine Ausbildung gemacht, sagst, gehst mal zurück in die Schule, machst nochmal eine neue Ausbildung. Ja. Ne? Was total, also was total krass ist, so, weil eigentlich, wenn man sich Zelle differenziert hat, dann ist das einfach so. Das ist Ende. Aber die können zurückgehen. Und das heißt, die dedifferenzieren sich sozusagen wieder, sie entdifferenzieren sich, vermehren sich dann als diese primitiveren Zellen und dann differenzieren sie sich neu in jeweils das Gewebe, das gebraucht wird, das zum Nachwachsen, Schwanzknochen, Haut, Bindegewebe, dies, das. Ja. Und natürlich, das ist super komplex und diese Steuerung dieses Prozesses ist ein super komplexes Netzwerk von molekularen Signalen, die da immer wieder Rückmeldungen natürlich auch geben müssen. Wie weit sind wir schon bei Schwanzbau und lauter sowas? Also das ist richtig, richtig krass. Und dasselbe kann die halt auch bei der Haut machen, ja. Und da ist es aber krass, die kann wirklich, es ist nicht einfach nur, dass die Haut sich regeneriert, wie oder sich eine Narbe bildet, wie wenn wir uns verletzen, sondern sie, es ist so ein ganzer Teil, da fehlt ja nicht nur Haut, da fehlen dann ja auch irgendwie Haarfollikel, Schweißdrüsen, Knorpel und alles. Und es kann die alles wieder nachwachsen lassen. Wirklich so, dass sie nahtlos ist. Es wächst einfach wieder nach, ohne dass sich da Narben bilden, sondern ganz normales Hautgewebe mit allen Drüsen, die es braucht, mit Haarfollikeln und so weiter, so als sei nichts geschehen. So, ja. Und bei uns ist es halt so, wenn wir Haut verlieren, dann regeneriert die Wunde natürlich auch, allerdings durch Narbenbildung. Ja. Und das ist halt bei der Maus ohne sichtbare Narbenbildung, was halt so auf total krasse Reparaturmechanismen hinweist. Also kannst du dir vorstellen, dass natürlich Forschung sich so denkt, okay, das wollen wir uns mal genauer ansehen. Aber das Lustige war, deswegen das Cell Paper, die haben, da wurde jetzt per Zufall noch so ein Verteidigungsmechanismus der Maus entdeckt. Und zwar hat sie auch noch, also sie hat super viele ungewöhnliche Sachen. Ich glaube, Chloe hört mal gerade laut schnarchen. Naja, egal, es schneiden wir nicht raus. Also sie hat super viele, wie du da ja schon jetzt gemerkt hast, ungewöhnliche Verteidigungsmechanismen. Was sie da auch noch entdeckt haben durch Zufall, ist, dass sie im Schwanz Osteoderme hat. Weißt du, was das ist?
So eine Mischung aus Knochen und Hautzellen?
Ja, so Knochen, genau, verknöcherte Hautschuppen, sagen wir so. Und es gibt ja Tiere, die haben das auch, zum Beispiel Gürteltiere, die haben ja oben diese Knochenartigen Schuppen. Aber wäre jetzt für die Stachelmaus viel zu einfach, das auch einfach genauso zu machen wie ein anderes Tier. Ist ja die Stachelmaus, ne?
Ja.
Die macht es natürlich anders. Und zwar ist es bei ihr, dass sich diese knöchernen Hautplatten nicht obendrauf auf dem Schwanz befinden, sondern innen drin, so unter den oberen Hautschichten, so mittendrin in den Hautschichten. Und deswegen wurde es halt per Zufall entdeckt, weil man sieht es halt nicht. Also das ist jetzt nicht so ein Knochenpanzer um den Schwanz. Und als sie da irgendwie so ein Modell machen wollten von Stachelmaus, dafür so eine Stachelmaus richtig mal seziert haben, haben sie gemerkt, hey, was ist das denn am Schwanz? So, also es ist jetzt nicht nur so, dass sie den Schwanz abwerfen kann, sondern dass der auch noch da verknöchert ist und unter der Haut, was natürlich nochmal besondere Abwehrmechanismus ist. Das heißt, wenn da man da reinbeißt oder so, dann bricht da knickt jetzt nicht unten der Schwanz irgendwo ab, so sowas. Und also das ist für Raubtiere oft auch dann unattraktiv. Also wenn die da reinbeißen, merken, uff, da ist irgendwie hart und ist ja nicht so schmackhaft, dann lassen die auch eher los, als wenn man da einen schönen weichen Mäuseschwanz reinbeißt. Also und man geht auch davon aus, dass diese Osteodermen auch so ein bisschen bei Thermoregulation helfen bei der Abstrahlung von Wärme und so. Mhm. Also es hat man halt neu entdeckt, man ist sich noch nicht ganz sicher, wie das alles funktioniert. Genauso wie man noch nicht weiß, wie diese Mechanismen funktionieren. Ja, mhm. Also natürlich wollen Menschen wissen, irgendwie haben wir so ein Tier, das auch ein Säugetier ist, das ist ja wahnsinnig ungewöhnlich für Säugetiere, mhm. Dem man Haut ja. abfallen kann und ja. dann bildet sich einfach alles wieder so, als sei nie was gewesen. Also was ist das für eine krasse Superkraft? Ja, und natürlich wollen jetzt WissenschaftlerInnen die Mechanismen da verstehen, die diese Regeneration befähigen, weil wir natürlich auch wissen wollen, ob wir das irgendwie für uns Menschen nutzbar machen können, diese Mechanismen. So. Ja, das war meine Geschichte über die unglaubliche Stachelmaus.
Krass, und es war quasi so ein Zufallsfund, der vorher.
Ja, das mit den Osteodermen. Also man ja. wusste, dass sie den Schwanz abwirft und auch okay. die Haut so teilweise einfach schon dadurch, dass man, ja. wenn man versucht, so eine Stachelmaus zu fallen, stell dir vor, fängst du, so eine Stachelmaus fällt einfach halb auseinander. Mhm. Also, weil sie alles abwirft, was nur irgendwie geht. Und dann aber, dass man halt merkt, was halt bei ihr auch besonders krass sein muss, ist das Immunsystem. Mhm. Weil wenn du dir mal überlegst, du hast da so eine offene Fleischwunde, ne? Mhm. die eine Stachelmaus ist ja auch klein, also dein halber Körper liegt jetzt irgendwie offen. Und trotzdem infiziert sich nicht, diese Wunden infizieren sich nicht. Mhm. Und das heißt, die haben da auch irgendwie so eine Mischung aus extrem schneller Regeneration und aber auch einem unglaublich potenten Immunsystem, mhm. das halt, ich meine, wir Menschen, wenn wir würden sofort Blutvergiftungen ja. kriegen oder überhaupt, also das merkt man auch, wenn bei Brandopfern, die so Teile ihrer Haut verbrannt sind, wo man eigentlich so denkt, jetzt gemessene Körpergröße sieht das nicht so groß aus, aber mhm. das kann schon absolut tödlich sein. Ja, und Stachelmäuse werfen halt ihren Schwanz ab, irgendwie gefühlt halbe Haut und laufen so rum. Ist so, ja. Und dann natürlich bluten die und alles dabei. Ja, ist nicht so, dass die es abwerfen, darunter ist irgendwie noch so eine Schutzschicht oder so, sondern die sehen dann echt zerfleischt aus und kriegen das aber trotzdem hin.
Weißt du, wie schnell diese Nachbildung geht? Ist es eine Sache von Tagen oder Wochen?
Nee, das
oder?
Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber
und diese Gattung, ist die bedroht oder? Also ich frage mich halt, wie die Versuche mit diesen Tieren machen konnten.
Ach so.
Da sind sie ja wahrscheinlich nicht bedroht, oder?
Nee, weiß ich gar nicht. Mhm. Also ich denke mal nicht. Ja, eben okay. weil das so invasive Forschung ist. weiß ich jetzt nicht.
Hier sind die Stachelmäuse, wir kommen überall rein und im Zweifelsfall schmeißen wir unseren Schwanz weg. Und
also das finde ich schon, ich finde das schon echt einfach krasse Tiere. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, sie tun was? So, wirklich so modular aufgebaut, hier mal abwerfen, da mal abwerfen, Schwanz mal weg und vor allem alles wieder nachwachsen lassen und das als Säugetier und das ohne jetzt standardmäßig an der Blutvergiftung zu sterben, das ist schon enorm. Und auch, ich frage mich auch, wie es mit den Schmerzen ist und so. Also ich meine, wenn da plötzlich keine Haut mehr ist, das ist ja wahnsinnig vulnerabel auch und kennt man ja, wenn man so Fleischwunde hat oder eben so eine Brandwunde, so eine größte, großflächige, wie das wehtut einfach.
Vielleicht sind dann da nicht so viele Nervenenden in der Schicht.
Ja, vielleicht sind die generell da nicht so, tja.
Aber krass, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß noch, dass du mich gefragt hattest, ob ich irgendwas in der Richtung gehört habe, aber sowas hätte ich jetzt tatsächlich auch intuitiv nicht in Cell erwartet, sondern eher halt in Nature oder Science. Mhm. Aber ja, wenn die sich natürlich die Zellen angeguckt haben, dann macht es wieder Sinn.
Ja, das ist schon ziemlich, also ich habe vorher auch noch nie von der Stachelmaus gehört und ich bin jetzt Fan. Also ich nenne sie auch im Kopf immer die unglaubliche Stachelmaus, nicht einfach eine Stachelmaus, the incredible, ich glaube, die heißen Spike Maus auf Englisch.
Spike.
Ja. So, meine Story. So, Chloe ist schon ganz schön am Abschnarchen, ne? Warte mal. Ich frage mich, ob man es hört. Aber wir lassen es drin, ist authentisch.
Das ist unsere Raspelmaus.
ja, wird ordentlich hier. Klimawandel und sie sägt hier ganze Wälder ab. Also das geht ja auch nicht. Ja, jetzt erzähl mal deine Geschichte.
Ein paar Aspekte werden sich auch in meiner Geschichte wiederfinden. Ich habe eine Geschichte über Fische.
Über Fische?
Ja.
Sind die auch stachelig? Oder haben sie Knochenplatten?
Vielleicht, lasse ich mal noch offen. Es geht, um genau zu sein, um den Schwertfisch. Mhm. Schwertfisch ist auch also eine Art, aber...
Fand ich als Kind irgendwie toll, diese, da gab es auch so Comics immer mit den Schwertfischen, mit den...
Okay.
Vorne mit den...
Mit dem Schwert.
Mit dem Schwert vorne am Kopf.
Ja. Schwertfische ist interessanterweise auch eine Familie, also auch die Familie heißt Schwertfische. Und es gibt aber auch noch eine Überfamilie, lustigerweise. Also von den taxonomischen Kategorien gibt es Familie, aber es gibt auch Überfamilie. Das klingt irgendwie lustig so, das ist meine Familie und das ist meine Überfamilie.
Willkommen in meinem Alltag. Taxonomie.
Und der Knochenfisch, der Schwertfisch ist ein großer Knochenfisch.
Ja.
Also mit einem impulsanten Skelett. Und er kommt.
Stell dir vor, ist so als Kompliment auf ein Date so, oh, das ist ja ein imposantes Skelett. Also muss er schon mal sagen, du. Das finde ich schon attraktiv.
Und er, der Knochen, der, wie sag ich Knochenfisch? Der Schwertfisch.
Der Knochenmark. Oh, die guten alten Zeiten, guten alten Bugtails-Zeiten.
Der kommt in gemäßigt warmen Gewässern vor. Oder auch tropisch warmen Gewässern, also hauptsächlich im Indischen Ozean, im Westpazifik, im Atlantik, im Mittelmeer, aber Klimawandel sei Dank jetzt auch in der Nord- und Ostsee.
Yay.
Ja. Und,
wir brauchen so ein Bugtasting, so ein Snippel, wie immer Stefan und Rafa gesagt, Nippel, wo immer so, es gibt doch dieses Hey, yeah. Ja. Brauchen wir sowas.
Ja.
Na gut.
Gut. Und ich habe mich dann gefragt, was heißt eigentlich gemäßigt warm für so Gewässer, weil er kommt nicht an der Küste vor, sondern eher im freien Gewässer. Und das heißt zwischen, schätze, gemäßigt warmes Gewässer, wie warm ist das so?
15 Grad.
Im Jahresmittel? Ja, ein bisschen wärmer tatsächlich. Also
ach so,
zwischen 18,
im Jahresmittel, okay.
Zwischen 18 und 22 Grad. Mhm. Und er ist eigentlich normalerweise in so einer Tiefe bis zu 500 Meter unterm Meeresspiegel unterwegs. Und,
aber da hat es doch dann keine 15 Grad.
Genau, da ist es deutlich kälter. Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Und man hat ihn aber anscheinend auch schon in einer Tiefe von bis zu 2000 Metern gefunden. Was ich sehr lustig finde, der lateinische Name vom Schwertfisch ist Xiphias gladius. Mhm. Und das kommt vom griechischen Xiphos. Und vom lateinischen Gladius und beides heißt jeweils Schwert.
Ja, geil. Xiphias ist auch Schwert.
Also ist quasi Schwert, Schwert. Und was mir dann aufgefallen ist,
ich glaube, Chloe ist gerade wirklich laut. Chloe? Mäuschen? Ja, pack dich mal um, bitte.
Stachelmäuschen.
Stachelmäuschen, leg dich mal wieder anders hin. Dankeschön. Okay, ja.
Und was ich interessant fand, das wusste ich vorher nicht, ich habe dann gelesen, dass der Schwertfisch ist nicht bedroht. Also ist nicht bedroht. Und dann habe ich mal gesehen, dieser Bedrohungsstatus, was es da eigentlich für verschiedene Kategorien gibt.
Ja.
Und die werden nämlich vergeben von der International Union for Conservation of Nature, also der IUCN. Genau. Ja. Oder IUCN in Englisch, genau. Und da gibt es quasi, der schlimmste Bedrohungsstatus ist EX, das heißt extinct, also ausgestorben.
Ja. Ja.
Und danach das zweitschlechteste sozusagen ist EW, das heißt extinct in the wild, also in Wildnis ausgestorben, gibt es quasi nur noch eine Gefangenschaft. Und dann gibt es die nächsten drei Kategorien, sind in absteigender Schlimme, Bedrohung, in absteigender Bedrohung, gelten alle noch als bedroht. Also da geht es erstmal los mit CR, das heißt critically endangered, also kritisch bedroht. Dann gibt es EN, das ist einfach nur endangered. Und dann gibt es VU, das ist vulnerable, also schon auch gefährdet.
Ja.
Und dann gibt es die Kategorie, die der Schwertfisch fällt, nämlich NT, not threatened, also nicht bedroht. Ja. Und das ist schon mal gut, aber es gibt jetzt irgendwie es gibt überhaupt keine Kategorie, die sagt, okay, wir haben hier wirklich gute Vorkommen oder so, sondern die beste Kategorie, die es gibt, ist noch eine Stufe höher, die heißt LC, nämlich least concern, also am wenigsten bedenkenswürdig. Aber trotzdem muss man selbst da quasi Bedenken haben. Und dann habe ich auch gesehen, es gibt noch zwei andere Kategorien, die ich auch interessant fand. Und zwar ist das einmal DD, das ist für Data Deficiency, also da gibt es keine Daten zu. Und NE, da hat man zwar Daten, aber es wurde nicht evaluiert.
Ja, das sind die meisten Arten tatsächlich.
Okay.
Also es ist auch so, also das hat ja auch alles mit der die Verbindung halt zur roten Liste. Und die rote Liste wurde in den 60ern eingeführt. Und damals enthielt sie nur Säugetiere. So.
Mhm.
Und erst zum Beispiel seit den 90ern gibt es hier in der roten Liste Insekten.
Mhm.
Also seit den 90ern. Seit den 90ern wird es erst erfasst. Und man überlegt, dass es halt schon Millionen Insektenarten so gibt auf der Welt. und man erst in den 90ern begonnen hat, ist einfach, man nennt das Dark Taxa, dass man nicht weiß, wie viele es wo von denen gibt und welche und auch viele Arten, die man noch gar nicht kennt und so und dementsprechend auch gar nicht weiß, ob die bedroht sind. Also alles, was wir auf der roten Liste sehen, all diese bedrohten Arten, das ist die Spitze des Eisbergs. Das sind nur die Arten, die überhaupt schon bearbeitet sind und die meisten sind eben Data Deficiency oder eben, wo man gar nichts weiß. So. Und das ist halt sehr, bei den Käfern, an denen ich forsche, Stephanie Nieden, ist es halt echt so, also du gehst irgendwo, läufst irgendwo rum in den Tropen, du hebst deinen Schuh, alles kannst du absammeln vom Schuh und hast da, glaube ich, 10 neue Arten, die du beschreiben kannst. Ja. Die sind unglaublich viele und keiner weiß, sind die bedroht, sind die nicht, bei manchen ja, manche nein, man weiß es nicht.
Ja, krass. So. Und vor allem, wenn man dann hört, irgendwie, naja, die und die Art ist seit dann und dann bedroht. Aber ja, weil sie vorher gar nicht erfasst war. So.
Ja,
also genau. Früher war nicht notwendigerweise alles besser, aber man wusste es einfach bisher gar nicht. Ja gut, kommen wir zurück zum Schwertfisch. Noch ein paar Zahlen dazu. Von der Größe her kann der bis zu 4,5 Meter lang werden und bis zu 650 Kilogramm wiegen. Das sind aber die also Maximalausprägungen. So im Mittel ist er eher so zwischen 1,5 und 3 Meter lang. Und was ich dann noch spannend, oder nicht spannend, sondern interessant fand, ist, man hat gesagt, okay, der schwerste Schwertfisch war 650 Kilo, aber es gibt auch einen Rekord beim Sportangeln, nämlich da hat man mal einen Schwertfisch in den 50er Jahren in Mexiko geangelt, der hat 536 Kilogramm gewogen, wo ich mich gefragt habe, wie zieht man 536 Kilogramm schweren Fisch mit einer Angel?
Das ist eine ziemlich gute Frage.
Ja.
Das war wahrscheinlich ein Anführungsstriche-Angelwettbewerb, also mit so Hochleistungszeug.
Ja.
Stimmt, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht.
Ja. Und dann habe ich, also die weiblichen Fische sind größer als die männlichen Schwertfische. Und was ich auch interessant fand, ist, dass bei so einer, also wenn man so bei bestimmten Exemplaren bei einer mittleren Körpergröße von 1 Meter, also von 1,60 Meter ausgeht, dann haben die Augen einen überdurchschnittlich großen Durchmesser. Was glaubst du, wie groß bei einem 1,60 Meter langen Schwertfisch?
Wenn es schon so ankündigst, ist schon riesig groß. So groß wie ein Handteller.
Ein Handteller. Das kommt, glaube ich, hin, weil da stand 9 Zentimeter Augendurchmesser.
Das sind schon verdammt große Augen, Alter.
Verdammt große Augen.
Das sind wirklich verdammt große Augen.
Das sind eher so visuelle Typen.
Vor allem so 1,60 Meter. Mhm. Das sind Raubfische, oder?
Das sind Raubfische, genau. Ja. Also sind Räubers. Deswegen, ich nenne sie auch Kalträubers.
Kalträubers.
Ja. sie jagen tatsächlich einzeln, also sie kommen nicht in großen Schulen vor. Mhm. Und ernähren sich also von anderen Fischen, die sie jagen. Und dabei werden sie im Mittel ist die Lebenserwartung 9 Jahre von so einem Schwertfisch in freier Wildbahn.
Da kann man den sich eigentlich so wie so einen Hund halten. Ist ja auch viel.
Wenn man so einen Ozean quasi im Hintergarten
wer
hat.
Wer kennt's nicht.
Ja. Und nach 4,5 Jahren, also nach der Hälfte der Lebenserwartung sozusagen, werden sie erst geschlechtsreif. Mhm. Auch hier wieder ein paar Rekorde. Also man hat tatsächlich auch Schwertfische entdeckt, die 16 Jahre alt sein soll, gewesen sein sollen. Und jetzt die Frage, wie weiß man das überhaupt? Wie alt? Also du fängst so einen Fisch, woher weißt du, wie
Schneiden
alt der ist?
Schneidet man den nicht in der Mitte durch und zählt die Ringe?
Fast.
Nein.
Weil man kann tatsächlich, es gibt an den Schuppen, sieht man so Jahresringe.
Ach so, ja.
Weil die nämlich im Sommer meistens schneller wachsen als im Winter.
Ja.
Also es sind nicht
so
Jahresringe, sondern Halbjahresringe quasi.
Ja, das sind Saisonringe. Das ist bei den Bäumen auch so.
Ja. Und zusätzlich gibt es aber auch die Möglichkeit bei Fischen, bei manchen Fischen, den Ohrenstein, sich anzuschauen, weil da gibt es auch mehrere Schichten, wie in so einer Zwiebel. Jedes Jahr wird eine neue Schicht aufgelagert und da kann man quasi auch zählen. Aber bei den Schwertfischen ist dieser Ohrenstein zu klein.
Ah.
Da geht das nicht.
Ist schon alles für die Augen draufgegangen, in Größe. So.
Und die haben auch keine Schuppen. Das heißt, das geht auch nicht.
Hey, eben hätte mich auch. Ich habe auch gerade so gedacht, so, Schwertfische, die haben doch gar keine Schuppen.
Das heißt, was man da gemacht hat, die haben so Strahlenflossen. Und wenn man da einmal, wenn man die durchschneidet, da hat man wiederum so eine Art Jahresringe. Aber das gilt wohl als sehr ungenau.
Na toll.
Deswegen wird diese 16 Jahre auch ein bisschen in Zweifel gezogen.
Kann man die nicht einfach fragen? Warum muss man sie immer gleich töten?
Was ich auch noch interessant fand, junge Schwertfische haben noch Zähne. Aber ausgewachsene Schwertfische sind zahnlos.
Oh nein, dann kommt die Zahnfee. Ja. Sieht die dann so aus wie Ariel die Meerjungfrau? Oh mein Gott, also alle Verschwörungstheoretiker horchen auf. Was ist, wenn es Meerjungfrauen wirklich gibt und das sind einfach so die Zahnfeen? Hear me out. So. Nächstes auf so einer Party so, hey, hör mal zu, das hast du schon mal drüber nachgedacht. Hä, aber okay, das heißt, dann kommt die Zahnfee, haben sie keine Zähne mehr. Und was haben sie stattdessen? Knochenplatten oder ja. was fressen die denn? Also die sind noch Raubfische.
Ja, genau. Also dann wahrscheinlich dann in Gänze werden die runtergeschluckt oder irgendwie zermalmt oder so.
Ja.
Ja.
Witzig. Also, und was machen sie mit dem Schwert? Also außer kämpfen?
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was glaubst du, wie sie auf die Jagd gehen?
Ach so. Nee, oder? Die spießen die auf?
Also ich habe gelesen, dass manche wohl das behaupten, aber diese Arbeiten würden wohl kritisch begutachtet werden und generell geht man nicht davon aus, dass
sie nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass das Ding zur Paarung ist, oder? Also zum Balz und mal ein bisschen fechten mit den Gegnern oder so.
Nasenfechten.
Ja, aber doch nicht zum
Nee, Jagd. Also genau, also zur Jagd dient es nicht. Sie jagen hauptsächlich, also ihr Alleinstellungsmerkmal bei der Jagd ist ihre Geschwindigkeit. Die sind besonders schnell.
Ja, sind wirklich stromlinien.
Auch da gibt es wissenschaftliche Befunde, wo die Schätzungen sehr weit auseinandergehen und mit sehr viel Unsicherheit behaftet sind. Also es gibt Berichte, wonach man sagt, dass sie mit zu den schnellsten Fischen gehören und das die Höchstgeschwindigkeit bei Fischen, im Wasser ist ja krasser Widerstand, aber gibt es wohl manche Fische, die sind 100 Kilometer pro Stunde schnell.
Okay, das ist echt fucking aber schnell. Hai oder was? Oder?
Das weiß ich gar nicht.
Gibt es nicht so Haiarten, die so mega schnell sind?
Aber so ein Schwertfisch, ich meine, wie gesagt, also mehrere Meter, mehrere hundert Kilo schwer. Da, was als gesichert gilt, ist, dass sie zumindest also 36 km/h schnell sind.
Das ist dasselbe.
Ja, nee, aber es ist trotzdem noch, also ich meine, unter Wasser einfach 36 km/h.
Naja gut, aber ich finde, für einen Fisch ist es schon, also das sollte man schon mindestens erwarten. Erst die Schreiber. Fische. Ich schwimme wie so ein Stein im Wasser. Ja. Also stell mich jetzt, das kann man mindestens erwarten hier. Ja.
Aber ich habe auch ein Paper tatsächlich gesehen, das habe ich nur so überflogen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Schwertfische, um besonders schnell schwimmen zu können, auch wie so Poren. Und aus diesen Poren kommt ein eigens von den Schwertfischen produziertes Öl, was sie quasi besonders geschmeidig durch das Wasser gleiten lässt. Also das fand ich cool.
Also jetzt muss ich noch mal zu diesen Geschwindigkeitsdingen, dass ich meinen Kopf aufgehängt. Also Tintenfische, sind die nicht so super schnell, so Vampir-Tintenfische, wenn die sich so ihren komischen Schirm da so zusammenklappen und dann so, wenn die auf der Flucht sind, dann hinterlassen die ja so eine Glitzerwolke und sind sie weg. Erreichen die nicht auch irgendwie so krasse Geschwindigkeiten?
Die Frage ist ja, ob die das quasi, die machen einmal ihren Schirm zu und dann sind sie für eine sehr kurze Strecke sehr schnell.
schnell Schnecke hier. Ja, aber das können sie einfach immer wieder machen. Das ist ja super schnell. Ja. Ich weiß gar nicht, was. Okay, du erzählst weiter. Ich muss das jetzt googeln, wie schnell Fische sind. Ich habe gerade gar keine Vorstellung davon. Ja.
Da gibt es wahrscheinlich auch eher so Sprinterfische und dann mehr so Marathonfische oder weiß ich nicht.
Wie bei Fest und Flauschig. Hier googelt der Chef noch selbst. So, hier. Wow, okay, ja, die sind echt schnell. Also Blauflossen-Thunfische. Das können 70 km/h. Blauhai 69, Krätenfisch, Schwertfisch 64 km/h. Okay. Das ist mittlerweile schon wohl, also es gibt schon hier Top 10 der schnellsten Fische. Ja, es gibt auch welche. Der Marlin, der ist auch schnell, der kann 110 km/h.
Was ist ein Marlin?
Ja. Okay. Das ist auch ein Schwertfisch, glaube ich.
Okay.
Ja. So, gesagt, da wurden angeblich 129 km/h gemessen.
Okay. Aber da war der Blitzer nicht richtig tariert.
Ja, Segelfisch 110 km/h, gestreifter Marlin, also ein anderer 80 km/h, Wahoo 78 km/h.
Der Segelfisch kommt immer auf den Wind an.
Ja. Der Xiphias gladius, der Standardschwertfisch, sag ich mal, der hat 64 km/h hier. Mhm. Fliegende Fische sind wohl auch schnell.
In der Luft.
Ich frage mich, haben die ja so ein Unterwasserblitzegerät? Ja, dann kriegen die Post vom Verkehrsamt oder so?
Das habe ich jetzt nicht so nachgeguckt. Mir ist aber tatsächlich aufgefallen, also ich habe dann neben den wissenschaftlichen Arbeiten, die ich also gelesen habe, wo ich auch gleich noch zu einem Schwerpunktthema komme, bei den Schwertfischen.
Du meinst zum Schwerpunktthema?
habe ich auch die beiden Wikipedia-Einträge zu den Schwertfischen gelesen, und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Und da gab es jeweils immer ganze Abschnitte, die nur in der einen Version drin waren, aber in der anderen Version mit keinem Wort erwähnt wurden. Und dann wieder andersrum. Ja,
das ist oft so.
Ja, wem soll man dann vertrauen? Naja, ist egal.
Vielleicht auf jeden Fall. Originalpapern.
Ja, genau. Also auf die beziehe ich mich jetzt auch. Weil mit der Geschwindigkeit ergeben sich natürlich viele Probleme, Herausforderungen, interessante Eigenschaften. Und zwar müssen die ja besonders schnell sein, um erfolgreich jagen zu können.
Ja.
Aber wenn sie besonders schnell sein, müssen auch ihre Sinnesorgane darauf ausgerichtet sein.
Ja, das, da kann ich gleich was erzählen.
Okay. Also als erstes Mal müssen ihre Augen gut funktionieren.
Ja.
So. Und dann ist den Leuten aufgefallen, dass die Schwertfische hinter den besonders sehr großen Augen haben sie ganz viele Muskeln, aber einer dieser Muskeln ist irgendwie anders als die anderen Muskeln. Der sah unterm Mikroskop schon irgendwie komisch aus, also dieses Muskelgewebe war so rötlich und es sah ein bisschen aus wie so Lebergewebe. Und dann haben sie auch gesehen, dass um diesen Muskel nochmal so eine Fettschicht ist.
Okay.
Und das hat die Leute schon irgendwie verwirrt. Und dieser besondere Muskel hinter dem Auge beim Schwertfisch wurde dann beschrieben als sogenanntes Heizorgan.
Okay.
Und dieses Heizorgan ist als Muskel sogar schwerer als der Herzmuskel vom Schwertfisch. Also ein richtig krasser okay. Muskel, einfach nur hinterm Auge, der also aber ein Heizorgan ist.
Heizorgan, warum?
Naja, der heizt.
Aber warum?
Weil das Auge nicht kalt werden darf.
Okay.
Und warum das so ist, da kommen wir gleich zu, da gibt es nämlich auch noch eine extrem perverse Arbeit dazu, weil wir es ja eben schon hatten mit Hautabwerfen und so, kommen wir auch gleich noch zu was Ähnlichem, zu einem ähnlichen Hautpräparat. Oh. Aber also genau, dieser Heizmuskel, der erzeugt also Wärme von innen heraus. Mhm. Und das macht der ähnlich wie das im Menschen sonst nur das braune Fettgewebe kann. Also auch das braune Fettgewebe kann ja Wärme erzeugen.
Was ist das für ein, weiß man, okay.
Aber
ist das verwandt mit dem braunen Fettgewebe, das Zeug?
So von der, vom Aufbau her sieht es ein bisschen aus wie braunes Fettgewebe. Also auch dieser Muskel hinter dem Auge vom Schwertfisch ist voll mit so Zellkraftwerken, die Wärme herstellen, diesen Heizkraftwerken.
Du meinst die Kraftwerke der Zelle?
Ja, Mitochondrien, genau. So. Und nicht nur haben diese Muskelzellen enorm viele von diesen Heizkraftwerken, sondern die funktionieren auch genauso wie in den braunen Fettzellen.
Ja.
Weil die verheizen nämlich sowohl Zucker als auch Fett.
Okay, krass.
Und dann ist es so, dieser Heizmuskel, dieses Heizorgan, ist enorm gut durchblutet, damit sich auch das Blut aufheizt.
Ja.
Und dann eben das Auge durchblutet wird mit warmem Blut. Und das Fett ist darum, dass es quasi isoliert ist. Also um diesen Muskel drum. Und das hat zur Folge, dass das Auge des Schwertfisches, dieses Riesenauge, ja, das hat, kann bis zu 15 Grad wärmer sein als die umgebende Wassertemperatur.
Ich denke gerade so, das kannst du bis 150 Grad kannst du Spiegelei drauf braten.
Mhm. Und also der Kopf vom Schwertfisch ist dann durch dieses Heizorgan, also den Muskel hinter dem Auge, also kann durchaus Temperaturen um 24 Grad Celsius aufrechterhalten.
Kleiner Heizkopf.
Ja, genau. Selbst wenn der Schwertfisch schnell tief abtauchen muss, wo es dann ja auch sehr kalt wird. Aber in der Tiefe ist es nicht nur kalt, sondern auch dunkel.
Ja.
Und da sieht man dann nicht mehr so gut. Jetzt ist aber die Frage, warum kann ein warmes Auge besser sehen als ein kaltes Auge? Das haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt.
Warme Sachen gehen ja physiologisch eh immer besser als kalt. Also.
Ja, meinst wegen der ganzen Enzyme und so?
Ja.
Ja. Aber das haben sich dann eben die Leute auch gefragt und haben die Netzhaut vom Schwertfisch frei präpariert und haben die bei unterschiedlichen Temperaturen mit elektrischen Reizen quasi Reizen ausgesetzt. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass die Netzhaut bei 10 Grad Celsius Temperatur nur 5 Hertz elektrische Frequenz, also 5 Signale pro Sekunde, Hertz heißt, ist ja die Einheit pro Sekunde, also 5 Signale pro Sekunde weiterleiten kann oder wahrnehmen kann. Und bei 20 Grad, also 10 Grad mehr, sind es schon 40 Hertz, also 40 pro Sekunde.
Und warum?
Weil sich elektrophysiologische Eigenschaften anscheinend so verändern. Also es ist ja wirklich nur die Netzhautenisolation, da ist ja sonst nichts weiter dabei. Und das führt, und dann haben die das mal umgerechnet, also auch mit den Lichtverhältnissen und wie man da bestimmte Änderungen in kurzen zeitlichen Abständen auflösen kann. Das führt dazu, also dieses Heizorgan führt dann dazu, dass effektiv gesehen der Schwertfisch in 500 Meter Tiefe noch genauso gut, genauso schnell reagieren kann, wie er es sonst nur in 50 Zentimeter Tiefe tun könnte, wo es halt wesentlich wärmer und auch wesentlich heller ist.
Habe ich hier, ich wollte ja dazu was erzählen, habe ich hier schon im Podcast die Geschichte mit den Sandlaufkäfern erzählt eigentlich?
Gib mir mal ein bisschen mehr Kontext.
Ich erzähle sie einfach nochmal.
Okay.
So. Ja, ich erzähle die dauernd irgendwelchen Leuten. Ja. Also es gibt so eine bestimmte, es gibt da so Laufkäfer und da gibt es auch welche, die sind richtig, richtig schnell. Ja. Mhm. Und da gibt es so eine Käferart, die rennt so schnell, dass sie pro Sekunde irgendwie das Mehrfache der eigenen Körperlänge voranbringen kann. Mhm. Und das wäre auf uns Menschen gerechnet so, wie wenn ich fast 800 km/h schnell renne. Mhm. So. Ja, jetzt hast du da, bist ein Käfer, Käfer sind klein, Käfer haben einfache Gehirne, Sinnesleistung und sowas. Und das heißt, wenn der losrennt, und es ist ein Raubtier auch, ein kleines Raubtier, ja, der jagt, dann passiert es halt, wenn du so schnell rennst, wenn er so schnell rennt, mit seinem kleinen Ganglion, seinen Nervenzellen so, mhm. dann kommt sein Gehirn nicht hinterher. Das heißt, der sieht die Beute, mhm. visiert sie an, rennt los und mhm. während er rennt, ist er blind mhm. und alles. Er sieht nichts, er mhm. kann nichts, weil die Eindrücke zu schnell an ihm vorausziehen, er kann sie nicht verarbeiten. Also mhm. er ist dann blind mhm. einfach in dem Moment, komplett ohne Sinnesleistung. Und dann muss er stehen bleiben und nochmal gucken, mhm. wo bin ich? Wo ist die Beute? Mhm. Dann sieht er sie wieder, antizipiert auch so ein bisschen, wo sie vielleicht in die Richtung okay. rennt oder so. Rennt los, blind. Mhm. Und es geht die ganze Zeit so, bis er irgendwann quasi in die Beute reinrennt. Und dann ja. weißt du, so, ah, hier bin ich richtig.
Immer schon Mund auf. Und dann,
ja, wirklich. Ja. Und das ist einfach so krass, diese Vorstellung. Du rennst einfach los und bist halt blind, taub, alles weg, alle Sinneswahrnehmung. Ja. Das sind nur du und die Geschwindigkeiten. Bist so quasi halb bewusst, du bist ja quasi bewusstlos dann schon fast in der Zeit. Und dann wachst du so, guck, und so geht's dann. Deswegen laufen die auch oft so mega schnell, also die sind wirklich ultra schnell mhm. und so zickzack, immer so abrupt, so zack, 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 immer so kleine Strecken. Jetzt nicht irgendwie einfach mal super schnell, ja. 20 Meter oder so, mhm. sondern super schnell 10 Zentimeter stehen bleiben, gucken, 10 Zentimeter stehen bleiben, gucken. Mhm. Also
Stop and go.
Ja, das ist halt echt, wo ich mir auch so denke, ja krass. Das ist natürlich so ein Faktor bei sehr schnellen Tieren, dass die ja natürlich auch irgendwie die Sinneseindrücke verarbeiten müssen. Ja. Ich meine, so schnelle Tiere wie Geparden oder sowas, ja, die haben ja hochkomplexe Gehirne und so. Käfer, der hat halt so ein kleines Ganglion. Also ich meine, Gehirn ist ja auch ein Ganglion in dem Sinne. Also es ist einfach ein Nervenknoten, nur ist bei uns halt sehr komplex und kompartimentiert und alles. Und dort so Insektengehirne ist eigentlich dasselbe Prinzip, nur das ist halt nicht so komplex, nicht kompartimentiert. Es ist einfach so ein Knoten, mhm. Nerven, wo sich Nervenzellen treffen. Und das ist dann halt, wenn du so gesehen 800 km/h schnell rennst, also wir als Menschen ja. jetzt so. Das ist schon, weiß ich, das ist schon eine Geschwindigkeit. Könnte ja. ich wahrscheinlich auch nicht folgen, weiß ich nicht.
Ich meine, zum Brötchen holen wäre es an sich ganz gut, weil die Bäckerei bewegt sich ja normalerweise nicht.
Ja, ist ja mega schnell. Du wirst zwar in jeden Radfahrer in alles reinrennen, aber ja, in Kurven, ne? Also schon allein, du wärst schon, wärst du losrennen, wärst du schon, wenn du hier zur Wohnungstür rausgehst, klebst du schon wie so ein Flieger gegenüber an der Wand. So, die Wand habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Ich hätte damit gerechnet, dass die Tür schon offen ist.
Ja. Naja, aber erzähl weiter dann. Also,
oder das was? Ist das Ende der das Geschichte. Ende. Ja, ich wollte einfach nur so ein paar Anekdoten über den Schwertfisch erzählen. Und weil ich war nämlich vor ein paar Wochen
Anekdoten so, du hast einen Freund und der ist auch ein Schwertfisch. Nee,
aber ich war zu einer Konferenz, da ging es um das braune Fett und da hat ein Typ, der einen Vortrag gehalten hat, hat dann irgendwie zum Schluss auf dieses Heizorgan der Schwertfische hingewiesen und hat einfach nur so ein Foto davon gezeigt. Und hat uns dann damit alleine gelassen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, ja, guck das mal nach. Und dann sind mir halt noch diese ganzen anderen Sachen ja. untergekommen. Die Arbeit zu der frei präparierten Netzhaut und so ja. fand ich spannend.
Aber der muss ja auch einen unglaublich hohen Energieverbrauch haben, oder? Wenn er da so eine kleine Heizung eingebaut hat. So eine kleine Fußbodenstandheizung.
Relativ gesehen, also eigentlich nicht so sehr, weil die Alternative ist ja tatsächlich so eine Ganzkörperheizung. Und da ist ja, tatsächlich klar. so, worauf kommt es an? Ja, gut, da das Auge hochzuheizen und ohne Zittern quasi, also der Muskel bewegt sich, muss sich ja gar nicht so sehr bewegen, sondern er erzeugt einfach Wärme.
Gibt es andere Fische, die sowas Ähnliches haben?
Es gibt Thunfische, die sozusagen das über, also die auch in kalten Gewässern vorkommen können, eben weil sie am ganzen Körper sozusagen über Zittern und so.
Ja, weil also ich meine, Fische sind ja wechselwarm. Und wenn da jetzt einer so eine kleine Heizung eingebaut hat, dann muss er trotzdem super viel Energie im Vergleich zu anderen Fischen verbrauchen. Ja. Dementsprechend auch mehr zu sich nehmen.
Ja.
Also ein vegetarischer Fisch würde es wahrscheinlich nicht schaffen.
Nee, genau. Aber es sind ja vor allem dann, also würde ich jetzt mal vermuten, eh nur die Räuberfische, ja, die halt durch Luft, viele...
Protein und Fett zu sich nehmen.
Genau, zum einen das und zum anderen die halt überhaupt bei großen Temperaturwechseln klarkommen müssen, weil sie halt, wenn sie mal in tieferen Tiefen jagen müssen.
Ja. Ja. Interessant. Ja. Ich überlege gerade, doch, du hast so nur so 2-3 Mal bisher über ein Tier erzählt. Bei Bugtails. Zum Beispiel diesen Panzerkäfer. Diesen Panzerkäfer, genau. Letztens ist der mir auch untergekommen. Wo war das denn? Ja, in so einem Seminar, das ich hatte. Ging's.
Ja, haben sie auf die Bugtails-Folge verwiesen, haben gesagt, hier.
Nee, habe ich gesagt. Ja, kenne ich. Weil dann wusste der Dozent, wusste aber nicht mehr so genau die Details und ich natürlich direkt so, hallo, bla, 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 bla. So. Er meinte dann auch so, du weißt echt viel über Käfer. Und ich so, ja, ich bin, I'm fun at parties. So, aber das ist doch schön, jetzt in so einer Arbeitsgruppe zu sein, wo den ganzen Tag, wir reden über nichts, also das Käfer machen, dort ja. Käferwitze. Das ist so schön. Ach, ich fühle mich so verstanden da.
Ja.
Ja. Tja, jetzt haben wir gar nicht die Frage noch. Warte.
Die Frage.
Die Frage.
Aber welche Frage?
Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Okay, doch. Ich finde, das Meer ist irgendwie für mich so ein gruseliger Lebensraum.
Mhm.
Also das finde ich so ganz, jetzt kein Thalassophobie, so wo ich da Angst habe mit dem, aber ich finde es schon, also das Meer ist halt schon, da ist halt immer irgendwas. Also einfach so dieses Wissen, im Meer, egal wo du bist, da ist irgendwas. Es sieht immer so leer aus in den Bildern oder so, aber es stimmt nicht. Und wenn du jetzt im Meer leben müsstest, ein Meerestier sein müsstest, welches wär's?
Eine Krabbe.
Eine Krabbe?
Ja.
Wirklich? Warum?
Die kam mir jetzt gerade als erstes in den Sinn, so Winkerkrabben oder so, die dann auch mal aus dem Wasser rauskommen.
Ist ja so vulnerabel. Ich hab jetzt, als ich da jetzt am Meer war, da habe ich gesehen, wie die, ich bin aber sehr früh dann schon aufgestanden ans Meer, habe ich gesehen, wie die Möwen die Krabben immer aus dem flachen Wasser geholt haben und dann immer wieder auf den Stein auch zertrümmert, bis sie kaputt gegangen sind. Also, und kaputt gegangen, jetzt nicht, bis sie tot sind, sondern bis sie in 1000 Teile zerfallen sind. Und da dachte ich mir so, oh, mal Krabbe sein wäre nicht so.
Muss schon eine schlaue Krabbe sein. Ich habe ja, bevor ich aufs Internat gegangen bin noch, hatten wir im Ethikunterricht, das muss also 6. Klasse oder so gewesen sein, gab es die Frage sozusagen, mit welchen Tieren wir uns identifizieren.
Ja.
Und da hatte ich auch einen Fisch.
Welchen?
Jetzt nicht aus dem Meer, aber ein Hecht.
Ein Hecht.
Und das konnte meine Ethiklehrerin damals überhaupt nicht verstehen.
Hä, die hat da eine Meinung zu?
Ja, so ein Raubfisch, so ein Hinterhältiger, keine Ahnung, was sie damit assoziiert hat.
Ach, aber du Scheiße.
Und gemeint, dass das irgendwie nicht passen würde.
Ist die vielleicht ein bisschen unpassend als Ethiklehrerin, frage ich mich gerade.
Nee, also so dramatisch war das jetzt nicht, aber die war, also zumindest erinnere ich das so.
Ja, aber vielleicht. Wer bewertet denn, wenn das Kind sagt, also auch schräg.
Ja, ich erinnere mich dummerweise auch nicht, was die anderen Kinder so gesagt haben.
Katze.
Vielleicht war das nur, ja, vielleicht war
das also, ich sitze da so irgendwie, ein Anglerfisch mit den Zähnen.
Wärst du, oder wie?
Ich weiß, ich finde es so schwer. Also einerseits denke ich mir so, vielleicht einfach als Anemone irgendwo am Stein sitzen und beten, dass alles an mir vorüberzieht. So.
Eine Miesmuschel.
Ja, nee, das ist auch schon wieder gefährlich. Aber auch so Anemone ist halt voll gefährlich. Also bis der Ziel ist ja eigentlich gut und du kannst dich da so gut verstecken. Also Schwamm oder so wäre auch cool, ja. Aber das Problem ist, wenn du dann mal da abgelöst wirst durch irgendwas, dann bist du verloren. Dann wirst du an die Küste angetrieben und stirbst. Aber vielleicht
Seegurke.
Also, wenn ich so dran denke, so Tiefsee-Anglerfisch, ja, ist schon geil.
Mhm.
So, aber es gibt auf jeden Fall auch größere Tiere da unten.
Ja.
Und ich bin da mit meiner Funzel dann unterwegs und brüll, hier bin ich. Also es sind schon krasse Raubtiere und ich glaube, man hat da schon eine gute Chance. Aber ich finde die Tiefsee so gruselig.
Mhm.
Ich weiß, also ich glaube, ich wäre da, egal, so, stell dir vor, ich werde so wiedergeboren als irgendein Meerestier, aber bin mir dessen bewusst und wach so auf und dann so, nein, nicht im Meer.
Oder wie ist dann, heißt man
ich hatte auch gerade so Vorstellung, wie wenn man unter Wasser schreit. So. Dann sitze ich da mit meinen kleinen Nesselärmchen so, nein. Oh Gott, ich fand's so richtig schlimm.
Wenn du in eine Seegurke wärst, könntest du wenigstens erstmal kotzen.
Ja, dauernd, ey. Also ich weiß auch nicht, es ist so gefährlich einfach im Meer. Da ist immer irgendjemand. Wenn dann vielleicht Bakterium, das sich irgendwo in einem Stein versteckt und einfach so ängstlich vor sich hin teilt.
So. So ein Tiefseevulkan, so ein extremer
Fiel. Oder einfach nur so ein Bakterium, wo ich denke, ah super, in 3 Minuten ist vorbei. Und dann teile ich mich nämlich schon wieder 2 neue Bewusstsein. Was wir mit dem Bewusstsein. Ciao.
Mhm.
So. Ja, nee, also es gibt diese Schnecken, die finde ich auch krass, die an, kennst du diese schwarzen Raucher und so unter Wasser? Das
Ja,
sind ja so,
Tiefseevulkane.
genau, Tiefseevulkane, wo so super heiße Gase rauskommen, bis zu 700 Grad oder 1000 Grad oder so, richtig krass. Und da gibt es Schnecken, die leben da an diesen Dingern und die haben eine Panzerung und zwar Eisen, die lagern Eisen ein und haben dann wie so einen krassen Panzer und können damit dann irgendwie der Wärme widerstehen. Die sehen auch Heavy Metal-mäßig aus.
Aber wenn du sagst, so 700 oder 1000 Grad warmes Wasser, ich glaube, das wäre für mich morgens für die
Das
Dusche eigentlich
Wasserdampf, das ist
ideal.
ja.
Ja.
Ja, boah, ey, ich bin, ich weiß nicht, vorgestern bin ich nach dir, also so unter die Dusche, wie du es immer eingestellt hast, habe ich mich auch gefragt, was du da eigentlich machst.
Ja.
Ob du dich kochst, oder?
Na, lässt sich alles erklären, weil als ich auf dem Internat war, habe ich ja die letzten 2 Jahre dann in einem Behindertenheim gewohnt, also weil die
Ah,
eigentliche
ich erinnere mich, und da
und
konnte
da,
man die.
genau, und da haben wir mit den körperlich und geistig Behinderten zusammen gewohnt und da gab es also auch Leute mit Glasknochenkrankheit
Ja.
und die durften quasi nur heiß duschen. Also das heißt, an diesen Duschen gab es überhaupt kein kaltes Wasser und wenn man
Okay.
sich das 2 Jahre lang quasi angewöhnt hat, ist es sehr schwer, davon wieder wegzukommen.
Ach du
Da
Scheiße,
kam
Alter.
quasi nur Dampf, fast nur Dampf, also
Ja, du
Wasserdampf, heißer
frierst da eh
Wasserdampf.
auch immer. So, du bist
Ja.
irgendwie, ja, was ist da, diese kleine
Muss mein braunes
Mutterzucker.
Fett mal ein bisschen trainieren.
Aber echt, ey,
Ja.
das ist ja, na gut, nee. Also auch das wäre, wobei so ein Schnecker an so einem Ding, wo ich so denke, ich meine, wer kommt und holt mich? Wenn ich da bei 1000 Grad chille, neben so einem, wer will denn da kommen und mich holen?
Ja, andererseits bist du dann schon vorgegart, also bist du
Attraktiv, ungleich attraktiver
dann.
für, aber trotzdem, wer kommt denn da dran? Also,
Ja.
da denke ich mir
Also, wenn ein
so,
Schwertfisch vorbeikommt, der kann ich dich dann auf jeden Fall da sehr gut sehen,
ja,
wenn es so warm
das
ist.
ist richtig. Nee, aber gut, die sitzen jetzt natürlich nicht bei 1000 Grad, die schmeißen sich ja nicht in diesen Strom, aber das Wasser drumherum ist halt sehr warm und die chillen da einfach gerne. Ein Tipp für einen Schwertfisch, vielleicht will er auch mal vorbeikommen, dann muss er nicht immer mit seiner eigenen Heizung. Ist auch Klimawandel, jetzt
Er
neues
verbrennt sich dann immer erstmal
Heizungsgesetz
die.
beschlossen, da muss man jetzt mal ein bisschen gucken.
Er verbrennt sich dann immer erstmal die Nase.
Ja, oh Gott, der Arme. Ja. Oh, jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, nach Babyschwertfischen zu googeln.
Ja.
Sind die auch, wenn die so klein sind, haben die auch schon so ein kleines.
Bundesregierung guckt nach Heizhammerhai.
Haben die Babyschwertfische auch so ein. So. Ich google jetzt Babyschwertfisch. Okay,
Ja,
Babyschwertfisch
auf jeden
essen? Was
Fall
ist. Oh mein Gott,
nur
was ist
Be
das denn?
Babyschwertfisch nur echt mit 52
Oh
Zähnen.
mein Gott, das ist so. Guck mal, bitte. Oh mein Gott. Okay. Also, man sieht hier so ein Foto von so einem Finger. Und darauf ist ein ziemlich kleiner Fisch. Also wirklich klein. Mit wahnsinnig großem Auge. Also im Vergleich zum Körper. Und vorne hat er wirklich so ein kleines Schwert dran. Das ist ja. Ich weiß. Oh, mein Herz. Mein Herz. Das ist ja das Süßeste überhaupt. Also, ja. Das ist. Ach Gott. Ja. Das ist ein ziemlich kleiner. Ziemlich kleiner Schwertfisch. Okay, ja. Kann man Schwertfisch essen? Schwertfisch schmeckt besonders gegrillt sehr gut. Ekelhaft, okay. Tja, dann haben wir ja fast eine Stunde voll.
Ja. Bis nächstes Jahr.
Hey, nein, wir haben dieses Jahr schon eine Folge gemacht, also.
Eine genau? Nee, schon auch zwei oder so, aber
Glaube ich nicht.
viel
Ich
mehr nicht.
weiß nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ich war auch so krank im Winter. Ja, fast abgekratzt.
Ja.
Ja, und die OP und alles davor. Also, so. Also, ich glaube, zwei Folgen schaffen wir noch dieses Jahr. Dann
Okay.
gucken wir mal. Ja.
Wir sagen
Also.
einfach bis nächstes Mal.
Ja, genau. Bis bald. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich will.
Was?
Empfehlt euren Freunden den Podcast gerne weiter, wenn sie 3, 4 Mal im Jahr was zum Hören suchen.
Ja gut, ihr könnt ja erstmal die anderen Folgen nachhören und
Ich
so ein
glaube, es können die
bisschen.
Leute schon aushalten. Vor allem die ersten Folgen, wo es noch so klingt, als ob wir mit dem Dosentelefon
Ja,
miteinander sprechen.
wer
Was ein
weiß?
bisschen so war.
Ja.
Also ich meine, ist ja auch ein langer Weg von Deutschland nach Israel gewesen. So braucht man lange Schnur fürs
Ich habe mir
Dosentelefon.
es vorhin aufgefallen, dass ich erzähle immer überall, dass ich fast 5 Jahre in Israel war,
Ja.
weil ich immer sage 4 Jahre und 7 Monate, aber es waren nur 3 Jahre und 7 Monate.
Oh mein Gott.
Ja,
Ein
ich habe immer
Hochstapler.
nachgezählt. Ja, war ich ehrlich gesagt auch, weil ich habe immer so ein
Das
bisschen.
war auch irgendwie, als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, insgesamt sind es 4 Jahre und ist irgendwie angewachsen einfach. Aber ich habe es noch gar nicht in Frage gestellt, weil ich
Nee,
mir
ich
dachte,
weiß auch nicht, wie ich das irgendwie vor dem Komma habe ich die Zahl dann irgendwie
ich raff auch
verwechselt.
immer nicht, wie lange ich in Wien gelebt habe. Weiß ich nicht. Das check ich irgendwie auch nicht.
Ja.
Ist 3,5 oder so.
Ich bin ja Ende 2017 hin und dann im Sommer 21 war ich ja schon wieder hier. Das waren ja
schon. War ja schon wieder hier. Das ist ja quasi Katzensprung.
Ich meine, die Bundesregierung erwartet natürlich von so einem Postdoc, dass man so in 3 Jahren quasi da durchkommt.
Ja, ist gut, dass die das jetzt ändern wollen, dass man noch weniger Zeit hat. Mhm. Also ich meine, wer macht bitte nicht seinen Doktor in 3 Jahren und dann den Postdoc noch? Das ist überhaupt kein Problem.
Mhm. Gut, haben wir es wieder geschafft, mit was Positivem zu enden.
Ja, fantastisch. Wie gesagt, empfehlt euren Freunden gern, wenn sie ab 3-4 Mal im Jahr Bock auf einen Podcast haben und etwas über Tiere hören wollen. Mhm. Und bis dahin sagen wir euch, wir sagen keine falschen Versprechungen, wir sagen jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Ja,
keine schnarchenden Hunde wecken. Macht's gut.
Ciao.